We Talk Malls.
Äußerst spannend. Sollte man probieren.
Wir drei sind auf jeden Fall Scotch-Trinker, oder?
Double Oak, doppelt gut.
Doppelt geil.
Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde.
Gibt's, was ich Weihnachten trinke, das ist mein Weihnachtswhisky.
Absolut erwachsen, tatsächlich weit.
Am Ende zählt, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich sehe gerade, die Reihenfolge ist ja heute anders. Hier bei unseren Bildern. Und ich habe mir keinen blöden Spruch zum Einstieg überlegt. Ha, We Talk Malls Folge 72 mit mir, Malte.
Hallo, und mit mir, Marc.
Und mit Flo, heute mal wieder unten.
Ja, eigentlich müsste ich nach unten, weil ich war der Letzte, der nochmal reingekommen ist. Heute hatte, ich erzähle das jetzt mal frei von der Leber weg, jeder von uns ein kleines Technikproblem. Ja. Aber wir haben alles geregelt bekommen. Alles für den Dackel.
Ich würde sagen, daran erkennt man, dass wir mittlerweile gereift sind in dem, was wir tun, dass wir die Probleme vorher versucht haben zu beheben und sie erst während der Show wieder in voller Gänze auftreten.
Das kann durchaus sein, weil zum Beispiel ich vergessen habe, die Akkus von meinem Licht aufzuladen. Also wenn ich so während der nächsten Stunde langsam von hier dunkler werde, so wie jetzt, und dann vielleicht noch von hier hinter mir dunkler werde, dann wisst ihr, oder es liegt. Ist aber auch nicht so wild.
Wir kommen eh nicht über die Optik.
Außer Marc.
Marc hat auch ausreichend Licht.
Ja, Marc ist gut ausgeleuchtet, hat ein Hemd an. Ne? Weißt du, Marc, wenn ich dich so angucke, dann tun mir ja unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer leid.
Ah, du Schmeichler. Dafür habe ich doch noch meine schöne Stimme.
Und bescheiden ist er auch noch.
Ja. Extraordinarily humble.
Ja. Lecker, lecker. Wie geht's euch? Wie geht's euch, Chat?
Ganz wunderbar. Ich hoffe, alle im Chat und im Stream sind heute gut ins Wochenende gestartet quasi.
Ja, doch. Ich musste dich vorhin schon sehen. Also, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, hey. Wisst ihr, was wir heute mal machen können? Also wir haben vier Whiskys, wir reden heute über Glen Scotia. Man soll am Anfang eines Livestreams und so immer das Thema nennen. Jetzt, das haben wir heute wieder grandios hinbekommen. Wir reden heute über viermal Glen Scotia, wie ihr neben mir sehen könnt. Und auch ein blindes Huhn findet mal eine News zur richtigen Zeit. Wir haben schon lange nicht mehr über News am Anfang gesprochen. Früher war das so gang und gäbe. Stimmt. Und wir haben letzte Woche überlegt, ach, Freitag ist ja wieder, lass doch mal Glen Scotia machen. Denn wie man vielleicht über mir sieht, ich habe relativ viel Glen Scotia da und dann war das nicht so schwer. Und just vor 3 Tagen kam die Ankündigung, ich habe da mal was vorbereitet, dass der neue Glen Scotia Campbelltown Malts Festival 2023 bei der TTB eingereicht wurde. Für alle, die denken, was ist die TTB? Die TTB ist die Behörde in den USA, wo im Vorfeld die Label eingereicht werden müssen. Dann werden die geprüft, ob alles in Ordnung ist, ob alles drauf ist, was drauf sein muss. Und darüber erfährt man immer relativ früh, wenn neue Abfüllungen kommen. Und wie man jetzt sieht oder im Podcast sich gleich beschreiben lässt, ist das Label der neuen Campbelltown Malts Festival Abfüllung von Glen Scotia dort eingereicht worden. Und das ist wohl ein ziemlich sicheres Zeichen, dass der dieses Jahr kommen wird. Will einer von euch vorlesen, damit ich nicht nur durchsabbel hier, oder?
Marc.
Es fängt an mit dem Namen der Brennerei, Glen Scotia. Since 1832. Okay, wir haben Campbelltown Malts Festival 2023 Limited Edition Lightly Peated with Port Cask Finish. 11 Jahre, 74,7%. Da muss ich gerade mal gucken, das habe ich doch eben schon. Nee, 55,1 ist der. Und weil das natürlich das amerikanische Etikett ist, haben wir 750 Milliliter statt, wie bei uns in Europa, 700 Milliliter. Und dann kommen wir zur Rückseite.
Da
sehen wir,
nix. Gibt es einen QR-Code, genau. Non-chill filtert.
Und das, es wird,
Ich wollte sagen, stimmt. Es kommt in einem wunderschönen Flieder-Violett
Ja. Ja. Aber genau, das stimmt noch. Das müssen wir noch weiterführen, was Flo anfing. Nicht gefiltert und non-gefiltert, Cast Strength and Natural Color.
Genau. Und Udo weist auf einen kleinen Versprecher hin, weil das ist doch das Spannende. Lightly peated und dann nicht with Port
Cask. White Port.
White Port. White Port Cask. Ja. Light und White, wo soll das hinführen? Heavy Red, sagt Ralf. Ja, das, ich würde mal sagen, Light and White, das führt zu einem super spannenden Whisky. Denn hattet ihr schon mal einen White Port Cask gereiften Whisky?
Da habe ich vorher schon überlegt. Nee, nein.
Ich bin mir nicht sicher. Ich war ja ganz verdutzt zu lernen, dass es überhaupt, also dass es eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist, dass Port immer rot sein muss. Dass Port auch ganz natürlicherweise weiß sein kann. Man das dem Portwein aber nachher nicht mehr ansieht, sozusagen. Dass der durch die Reifung seine Farbe so verändert, dass auch weißer Port nachher extrem dunkel wird.
Mhm. Ja, ich habe vorhin noch mal ein Quick Google gemacht, weil ich auch dachte, heute bereitest du dich mal vor. Es geht vor allen Dingen um die Traubenfarbe halt, ne? Also White Port wird halt aus weißen Trauben dann hergestellt, ist aber am Ende durchaus, wie du gerade gesagt hast, kann es auch sehr, sehr dunkel sein. Wahrscheinlich durch irgendwelche Chemiker, Oxidationseffekte. Was
mit Sicherheit. Oxidation. Irgendwas gelöst aus dem Holz, biochemische Prozesse, alles
mögliche. Dies, das, schwarze Löcher, alles mit dabei. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe alle Abfüllungen aus der Campbelltown Malt Festival Abfüllserie und bin tatsächlich einer derjenigen, die alle eigentlich gut findet. Ich fand den, haben wir gerade im Vorfeld drüber gesprochen, den 21 aus den Unpeated Bordeaux. Ajo, ne? Aber sonst?
Ja. Ich habe da so eine leichte Schwankung festgestellt, dass ich ein Jahr gut fand, das nächste Jahr nicht so gut, also dass da immer so ein Wechsel bei mir drin ist. Und da ich den, ich meine, von 2022 gut in Erinnerung hatte, das werden wir gleich nochmal herausfinden, bange ich um den. Aber Port und ein bisschen rauchig, das ist doch eigentlich, naja. Aber Bordeaux-Fass fand ich auch schon spannend und der war...
War nicht deins, ne?
Nee, aber ja.
Entgegen aller Erwartungen, aber der Peated war, also Glen Scotia macht alles anders bei dir.
Ja, stimmt. Also das später noch, aber mein Lieblings-Glen Scotia ist auch ein rauchiger bisher.
Ich finde, Lightly Peated ist aber ein guter Anfang in Kombination mit einem Portfass.
Ja, Lightly Peated finde ich auch eigentlich auch ganz gut. Wir werden es erfahren. Ich würde tippen, so in 6 Wochen ungefähr, Ende März, Anfang April kommt er meistens. Ich bin gespannt, was er kosten wird. Ob sie sich treu bleiben und er bezahlbar ist.
Ich wollte sagen, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du das ja die letzten Jahre immer hervorgestrichen, dass die, obwohl sich die Brennerei ja großer Beliebtheit mittlerweile erfreut, soweit wir das mitkriegen, die Preise doch relativ konstant geblieben sind.
Ja, das Alter ein bisschen zurückgegangen ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Es wurde so ein bisschen am Alter gedreht, wobei ich denke, wenn der Whisky schmeckt, ist es mir halt egal, ob 8, 11 oder 15 draufsteht. So. Und wie zum Beispiel Marc gerade gesagt hat, der letztes Jahr ist der 8-Jährige, dieser hier. Und der davor war, glaube ich, 10. Und ich fand jetzt auch den 8er besser als den 10er. Mhm. Insofern, ja.
Müssen wir noch erwähnen, dass die Brennerei vor so ein, zwei Jahren mit Auszeichnungen überschüttet wurde. Beste Brennerei Schottlands, bester Whisky und so ein Tüdelü.
Ich glaube auch jetzt nochmal, der Viktorianer hat doch zum Beispiel auch wieder abgeräumt.
Ja.
Also die werden ganz schön überschüttet. Das ist doch eine schöne Überleitung zur Brennerei.
Ja?
Oh. Ja. Oh. Haben wir, also ich habe mir das Ganze mal angeguckt, ich habe es auch noch offen, ich schiele so an der Kamera vorbei, für diejenigen, die es dann, ne, das wissen wollen. Glen Scotia, du hast es gerade von der Flasche oder vom Label abgelesen, 18... 1932 gegründet. Und ich würde das jetzt alles mal überspringen, weil wer wann wo Besitzer war. Ich bin ehrlich gesagt, denke ich immer, nice to know so. Aber mein Gehirn verklebe ich mir damit nicht. Aber ich denke, der entscheidende Punkt und auch für Glen Scotia sehr entscheidend ist, 2014 wurden sie von der Loch Lomond-Gruppe übernommen. Mhm. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass es da bergauf geht. Sowohl bei Loch Lomond wie auch bei Glen Scotia wurde viel gemacht, die Designs überarbeitet, die Flaschenformen überarbeitet, die Core Ranges überarbeitet und ja, solche Sachen wie diese Campbelltown Malts Festival Abfüllungen, Seasonal Releases und so weiter, viel spannende Sachen eingeführt. Und ich denke, das war wirklich entscheidend.
Das macht, wenn man das jetzt hört und das so insgesamt sieht, auch in Kombination mit Loch Lomond, über die wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten immer eigentlich begeistert gesprochen haben, scheint da ja wirklich jemand am Werk zu sein, der wirklich sein Handwerk versteht und auch viel Gutes für die Brennereien tut.
Und wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Geld in die Hand nimmt, ne? Das, ja. Vielleicht liegt es auch da dran. Also ich glaube, da ist im Fassmanagement viel passiert. Ich mag Glen Scotia sehr gerne und probiere immer mal wieder auf einer Messe auch ältere. So, ich hatte in Köpenick irgendwie einen, lass mich lügen, 28, 29 Jahre alten oder so von Cadenheads. Und den fand ich echt nicht gut. Also muss man auch ehrlich sein. Ist natürlich auch unabhängig abgefüllt, ne, ist nochmal was anderes. Aber das hatte ich jetzt schon häufiger, dass Glen Scotias, die älter sind und noch irgendwie von jemand anderem gebrannt wurden und so, in fernerer Vergangenheit, das hat mich nicht abgeholt. Nicht, dass irgendwas von dem jetzt 2014, ist ja jetzt auch noch nicht viel unter den neuen Besitzern rausgekommen, aber trotzdem. Ja. Marc, du hast auch recherchiert. Was sollten wir denn als Brennereinote finden?
Eventuell könnte dir schmecken zart rauchig, salz maritime Noten. Bratapfel und Nelken. Fruchtig und ölig mit Aromen von Zitrone, Vanille und frisch geschnittener Gerste.
Das ist schon wieder so viel, dass irgendwie alles dabei ist.
Ja, genau.
Trockene rote Früchte, Marmelade, Ingwer, Zimt, Kardamom.
Ein bisschen Orange, ein bisschen florale Aromen.
Ein Gummireifen.
Dazu ein leichter Rauch.
Genau. Udo schreibt gerade Diesel. Diesel. Ich hatte letztes Jahr mit, ich weiß gar nicht mehr wem, den Brand Ambassador. Ein Tasting und den habe ich sehr damit abgeholt, dass ich gesagt habe, dass der eine Whisky riecht wie so ein Diesel-Schiffsmotorenraum. Fand er geil. Es ist definitiv eine Note, die ich bei Glen Scotia häufig habe und die kann sehr gut funktionieren oder sehr weird sein. Und ich glaube, bei dem Whisky, den Marc heute beisteuert, ist es der weirde Fall. Aber da kommen wir gleich zu. Wollen wir mal, wir haben es 7:45, wir haben 4 Whiskys vor uns, wollen wir mal einsteigen.
Oh, dann, das heißt, jetzt kommt der Boom nach der Tagesschau. Da haben wir ja perfekt die Zeit überbrückt.
Tagesschau ist durch, jetzt kann man sich einen reinlöten. Hat man das Schlechte der Welt jetzt gehört. Ja. Wir fangen an, auch heute habe ich euch wieder was vorbereitet. Wir fangen an mit dem Glen Scotia 10 Jahre Unpeated. Das ist wichtig, es gibt ja auch einen Peated. Die Whisky Base, auch für die zuhören, nur ist die 182210. Also wenn ihr diese Zahlenkombination eingebt bei der Whisky Base, landet ihr direkt bei der Flasche. 40% gefärbt und bei 40% wahrscheinlich auch kühl gefiltert. Naja, wir lassen Luft nach oben. Bei den Rahmendaten zumindest.
Ja. Ich habe eine Kritik gelesen, da hat man sich aufgeregt über den Zusatz unpeated. Warum schreibt man das dazu? Und es ist natürlich klar, wenn man vorher weiß, also wenn man das vorher den peated gab und dann 10-Jähriger rauskommt, dass die Leute vielleicht nicht, aber trotzdem, ja, es ist halt, Glen Scotia ist jetzt ja nicht dafür bekannt, dass sie nur rauchige Sachen machen und das dann auf die Flasche drucken müssen, dass er dieses Mal nicht rauchig ist, aber
weißt du, es ist Gefahr. Ja, ich würde sagen, es ist doch einfach nur, um sicher zu gehen. Bei den Peated steht Peated drauf, bei den Unpeated steht Unpeated drauf. So, und dann weißt du, woran du bist.
Ich finde das super. die Informationen, wenn du sie hast, wenn du es direkt auf der Flasche lesen kannst, kannst du dich entscheiden, was du gerne haben möchtest und dann weiß jeder Bescheid, warum das weglassen.
Ja, also finde ich ist auch kein Kritikpunkt. Warum er Farbstoff haben muss, ist zum Beispiel eher was, ich denke. Ja.
Für die Einheitlichkeit über die Chargen, weißt du doch.
Ja. Ich habe Orange in der Nase. Mhm. Orangenschale oder Mandarine vielleicht. Eher eine Mandarine. Ist ein bisschen süßlicher als Orange.
Ich habe auf jeden Fall die Nelke. Die Nelke kommt bei mir mit.
Ich glaube, ich habe den bei dir schon mal probiert und da war ich auch nicht so angetan. Hat sich der noch mal zum Positiven entwickelt?
Ich hatte den ehrlich gesagt sehr lange nicht mehr im Glas.
Ja.
Es ist einfach das Problem, weißt du? Bis ich einmal durchs Regal durch bin.
Ja. Ist die Erinnerung an den ersten schon wieder verblasst. Ja,
da hat man immer was Neues. Es ist ein bisschen wie Demenz. Entschuldigung, das war gemein. Aber
ist leicht, fruchtig, süß.
Ja, also Ralf hat gerade gesagt, den 10er Peated fand er um Längen besser. Marc, du hattest mal einen 10er Peated. Ich weiß nicht, ob die Flasche noch da ist.
Nee.
Aber den fand ich auch sehr, sehr gut. Ja. Hat irgendjemand, also ich habe diese schweren Diesel-sonst-was-Noten nicht.
Nee.
Das habe ich nicht.
Kein Rauch.
Kein
Nur für
Rauch.
Die Insider.
Unpeated. Und Ralf sagt gerade, und da finde ich zum Beispiel bei den Single Casks ist es auch einfach wichtig, dass draufsteht auf Peated oder Unpeated. So.
Ja.
Weil er die gerade anspricht. Wollen wir in den ersten einfach mal reinschmecken?
Jupp.
Slange. Heute stimmt bei mir die Farbe auch nicht mehr. Heute bin ich auch zu gelb, würde ich sagen.
Das ist Zuckercouleur. Ja, also Ralf trifft den Kritikpunkt an dem schon. Der Dreck ist weg, schreibt er. so ganz hinten im Abgang hat er vielleicht, wenn man wohlwollend sein will, ein bisschen so ein funky Dreck. Aber ansonsten ist das ein sehr fruchtiger Whisky, finde ich.
Ich bin gespannt, wie sich der Abend entwickeln wird. Ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr dickes Brett für mich zu bohren. Ich kämpfe nämlich mit zwei Hemmnissen heute Abend. Also heute Abend ist wahrscheinlich eher ein schnapsigerer Abend. Also ich finde ihn, muss ich für mich sagen, ich finde ihn, ja, er hat eine gewisse Süße und eine leichte Fruchtigkeit, aber also so ganz herausragende Aromen tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Also ich finde ihn im Moment ein bisschen, für mich ist er ein bisschen flach und ich habe es geschafft, mir so richtig schön gestern den Gaumen zu verbrennen. Da gab es gab's Gemüsesticks aus der Pfanne und das verträgt sich richtig gut mit einem ausgesprochenen Whisky-Genuss.
Die Fassstärken gleich, das wird runtergehen wie Diesel.
Das pickelt nochmal.
Aber deinen ersten Kritikpunkt würde ich aufgreifen und sagen, ich finde, du hast schon recht. Also ihm fehlt Körper, ihm fehlt Volumen, ihm fehlt ein bisschen die Power. Ich würde auch einfach sagen, ihm fehlen ungefähr 6% Alkoholgehalt. Plus, minus, so. Das wird ihm, glaube ich, sehr gut tun. Hm. Und so bleibt für mich so eine Fruchtigkeit, die wieder so Mandarine, Orange in dieser süßlichen Zitrus-Ecke ist. Hm. Ja. Und was Marc vorhin vorgelesen hat, ich meine natürlich, herausgeschmeckt hat in Jahren an Erfahrung, an Brennereinoten von Glen Scotia. So was Gerstiges hat er für mich auch. So eine leichte Getreidenote.
Mich geht da so ein bisschen ins Bittere noch rein. Also ins Würzige, ins Bittere. So ein bisschen 50% Zartbitterschokolade oder sowas. Also noch nicht richtig dunkel, sondern eher so auf dem Weg zum Zartbitter. Ganz ein bisschen würzig. Aber sonst hat er nicht, ja.
Nicht also viel. Ich wäre bei dem tatsächlich eher auf dem tanninigen Ende. Mhm. Also die Schokolade kommt bei mir nicht durch, sondern ist tatsächlich für mich eher so die Eichentannine hinten raus. Mhm. Sehr, auch relativ sauber tatsächlich. Also nicht so verschrobelt sozusagen in ein anderes Aroma, sondern wirklich recht, recht straight.
Ich habe kurz den Test gemacht. Nicht geeignet zum Inhalieren.
Danke.
Auch dieser nicht.
Nächstes Einer Mal dann doch Kamillentee.
Yep. Ja.
Aber ich meine, nee. Vielleicht war das nur der Geruch aus dem Glas, aus dem anderen Glas. Ich dachte gerade, der erinnert mich an den anderen.
Naja. Weil er also, so slightly doch nicht bietet ist.
Slightly. Ja. Ja. Kann man machen, aber.
Ich sag mal so, ich habe gesagt, es ist Viertel nach, wollen wir nicht mal an den ersten gehen? Und jetzt ist es 22 und wir sitzen hier und sagen, ja, weil er ist halt ein Whisky. Das beschreibt es halt irgendwie, finde ich, ganz passend.
Ja.
Das ist so, ja, okay, aber wird mir jetzt jemand zu mir kommen, Glen Scotia, musst du probieren, nimm mal den hier, dann wird mich das jetzt nicht auf die Seite der Brennerei ziehen, wo ich sage, oh.
Ja,
so.
Ja, das stimmt,
los geht's. Aber die haben ja unheimlich viele, also gerade was die Single Casks auch angeht, ein unheimlich breites Sortiment, viele Flaschen, sage ich mal, auf dem Markt. Und das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, da greife ich einfach mal blind zu, weil ich mag einfach fast alles von denen. Also da bin ich auch eher so, okay, da würde ich auf jeden Fall mal probieren vorher oder mal irgendwie fragen oder irgendwie, also im Freundesbekanntenkreis, wo ich weiß, okay, die haben einen ähnlichen Geschmack. Das geht jetzt auch in den Chat. Hi, was schmeckt euch denn von Glen Scotia?
Ja, Udo hat schon geschrieben. Alles eher Mittelfeld, aber aufsteigende Tendenz. Was mir aufgefallen ist, Glen Scotia hat auch eine interessante Range mittlerweile, ne? Also da ist schon doch relativ viel irgendwie, was da kreucht und fleucht. So. Mhm. Also ich meine, es gibt den 10er Peated, Unpeated, es gibt einen 15er, es gibt relativ unbezahlbar einen 25-Jährigen, es gibt den 18-Jährigen, es gibt die Fassstärke, Victoriana, es gibt den Double Cask, es gibt den Double Cask Rum Cask.
Der Double
Dann
Cask
gibt es die...
läuft aber aus. Und der 10 Jahre Peated läuft ja auch aus.
Ah, okay. Gut, das erklärt es, weil dann gibt es die Single Casks, dann gibt es die Seasonal Releases, dann gibt es Campbelltown Malts Festival. Also, da bist du aber auch echt gut dabei.
Ja.
Hi, Fabi, guten Abend.
So bei dem Double Cask weiß ich das gar nicht. Nee, das muss gar nicht stimmen. Aber der Peated läuft aus, meine ich. Das haben die noch mal gesagt.
Der Peated läuft aus. Sorry. Oh. Der war ganz flach. Ihr kennt mich.
Naja, aber also ich meine, für 41 Euro sehe ich gerade für den Glen Scotia 10 an Peated.
Ja, aber also für 40 Euro gibt es auch schon andere Whiskys.
Ja.
So.
Und aber, der hat ja schon immer so 38, 40 Euro gekostet.
Nee, also der ist im Preis nicht gestiegen. Ich habe den, glaube ich, für 39,90 gekauft. Ja. Das wollte ich damit nicht sagen, aber da kann man halt auch 43% oder vielleicht ein 46% kriegen woanders. Ich hatte überlegt, für heute mit dem Campbelltown Harbor einzusteigen, was ja wirklich der allergünstigste ist. Den habe ich auch noch da, aber noch nicht geöffnet. Das hätte ich als Chance eigentlich mal wahrnehmen können. Mhm. Aber dann dachte ich, ach Gott, ist so viel offen, mach erstmal das, was offen ist. Ja.
Der ist aber auch dann nochmal eine ganz andere Preisklasse. Also ich habe die Range gerade hier offen. Also hier gerade steht da im Angebot für 23,50 drin.
Ja. Ah ja, das ist schon wirklich,
wo ich sagen muss, das ist auf jeden Fall ein Kampfpreis heutzutage natürlich, ne?
Ja. Deswegen ist der irgendwann auch mal mit reingehüpft. So. Ja. Ich habe nämlich noch die alte Flasche, da ist unten noch so ein Relief vom Hafen, wirklich in die Flasche reingedingst.
Okay.
Das ist schon eine schöne Flasche auch einfach. Ja. Wollen wir vielleicht zu etwas spannenderen Whiskys übergehen?
Sehr, sehr gern.
Oh ja. Dann gehen wir zum zweiten, den ich heute Abend sponsor, nämlich zum Glen Scotia 2022 Seasonal Release 12 Jahre First Fill Ex-Bourbon mit Amontillado Sherry Finish. Mein Whisky des Jahres letztes Jahr. Und Flo hatte ihn Silvester und war nicht ganz abgeholt, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Und Marc ist, glaube ich, gespannt wie ein Flitzebo.
Oh yeah.
Und für alle, die zuschauen, hier die Serviceleistung. Whiskey Base ID 219623. Unpeated im Übrigen. Was nicht auf der Flasche steht.
Nein. Touché.
Chateau.
Chateau, mein Freund, Chateau.
Chateau. Ach, merci Bordeaux, dass wir so ein Französisch können.
Oh, das ist ein dunkles Kapitel der vergangenen Jahre.
Ja. So ist das.
Das ist natürlich was ganz anderes.
Ich hatte unglaublich viel Nuss und so Karamalz oder Malzbonbons oder so. 53,3% im Übrigen.
Das ist natürlich auch nochmal ein Schwung. Das erklärt natürlich auch die Aromenfracht, die eine völlig andere ist, wenn man jetzt die Gläser nebeneinander hält. Ja, dunkles Malz. Auch diese hefigen Noten.
Ja, ne? Ja. Insgesamt viel dunkler und viel mehr so, du hast gerade Hefe gesagt, so Backaromen würde ich das einfach mal überschreiben, als halt der andere. Und deutlich schwerer und intensiver einfach, aber es liegt ja auch auf der Hand. Also es sollte natürlich jetzt keine Überraschung sein.
Natürlich. Aber es ergänzt sich so ein bisschen zu dem, was Marc zu Anfang gesagt hat, ne? Diese typischen Gerstenaromen, wenn du jetzt das ein bisschen röstiger hast, dann bist du schon beim Malz. Wenn du das Ganze in diesen Küchenbackzusammenhang sozusagen oder vielleicht auch zur Bierbrauerei setzt, dann ergibt sich da schon wieder so ein Gesamtkomplex, ne, was diese Aromen angeht. Was ich hier aber überhaupt nicht habe, ist sowas wie Diesel oder so. Ne? Also das kommt bei dem für mich nicht durch.
Nee. Ich glaube, das ist auch eine Note, die eher bei den Rauchigen halt kommt. Aber auch das können wir heute noch erfahren.
Oh, shit.
Ich untertitel mal kurz. Marc hat die Hand auf sein Glas gehalten und gerade halt hochgenommen und dann dran gerochen. Und mir die YouTube-Monetarisierung für dieses Video damit zerstört. Boah, da kommt. Ich weiß, was du meinst.
Was raus.
Na komm, ein richtiger Schwall dann.
Ich hatte zuerst relativ wenig und da dachte ich, wärme ihn ein bisschen auf. Stau ihn ein wenig.
Wenn man es überzieht. Wird aber mit den, was war das, 54%, kann er auch. Also ich habe gerade die Nase zu tief reingehalten, glaube ich. Da kam man tatsächlich ein bisschen alkoholisch aus dem Glas.
53,3. 54 hat gleich der von Marc, deswegen haben wir den vorgezogen.
Ölig ist er auch. Also auf jeden Fall, die Viskosität ist schon mal sehr ölig.
Weil? Er hat auch so ein leichtes Lederaroma mit drin. Aber nicht dieses alte Winchester-Sessel-Leder, sondern eher frischeres. So. Neue
Leder-Umhängetasche. Haut genannt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. So Wildleder. Oder Halt, wenn du in so ein, wir waren neulich, weil meine Frau nach einem Rucksack gesucht hat, waren wir in so, ja, Taschen, Rucksack, Reisekofferläden so drin. Und ja, den Geruch hast du auch, weil da viel so frische Lederartikel sind.
Wobei ich gelernt habe, dass das alles im Normalfall Lug und Trug ist, dass die entweder die Produkte parfümiert werden, damit sie nach Leder riechen, weil normalerweise heutiges Leder würde dann eigentlich nach gar nichts mehr riechen, wenn man das nicht extra parfümiert. Oder zum Teil, dass sogar quasi so Duftspender in diesen Abteilungen aufgestellt werden, damit du Lust kriegst, Lederprodukte zu kaufen.
Also als nächstes erzählst du mir noch, dass die Subway-Filialen nicht so riechen. Dann gehe ich aber. Nee. Ja. Wollen wir probieren?
Subway-Filialen mal dich, ja. Ja, gerne. Ich habe da aber eher so feinige, traubige, fruchtige Noten. Aber ich lass uns unbedingt mal probieren.
Slanche. Heute kommen wir aus dem Slanche-Sagen auch gar nicht raus, ne? Ich meine, wenn wir Glen Scotia Spezial-Folge machen, dann ist es heute Abend, jeden Abend, jede Runde Slanche. Hat auch was sehr Klassisches eigentlich. Eigentlich müssen wir nachher ein Entweder-Oder spielen.
Ja, hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Und der hat hinten aber so eine dreckige, muffige, alte Kellernote. Oder von mir aus, um in dem Bild zu bleiben, getragene Lederschuhe.
Der Abgang gefällt mir. Der ist lang.
Ja.
Oh ja.
Und der hat dieses Hefige. Das ist, glaube ich, die Note vor allem.
Ja.
So ganz, ganz stark hefig. Das ist halt Amontillado.
Ganz und der entwickelt auch überhaupt nicht hinten raus diese Eichigkeit, diese Tanninigkeit, die ich bei dem anderen hatte.
Aber trocken ist er ja
Er ist trotzdem trocken, ne? Er ist null rauchig, er ist null tanninig, aber er ist trocken und er zieht wirklich diese Muff-Fruchtnote, so alter Fruchtwein oder so, die zieht er auch wirklich durch bis zum Ende. Ich meine, am Ende des Tages ist es schon wieder eine Einschränkung, noch nie so Amontillado-Sherry getrunken zu haben, um das vergleichen zu können, um wirklich sagen zu können, was kommt aus dem Fass vermutlich und was kommt eher aus der Spirituose oder aus dem Zusammenspiel mit dem Holz zum Beispiel. Aber es ist schon ein sehr charakteristisches Aromenprofil.
Ja, und diese Hefe, Brot, Hefezopf, sonst was Note, die kenne ich halt von Amontillado Sherifas gelagerten Whisky. Und die ist halt wirklich sehr eigen. Also das ist was ganz anderes als ein Oloroso oder ein PX Sherifas, finde ich. Und ich finde es halt cool. Ich finde, das funktioniert nicht immer. Aber hier funktioniert es für mich, weil es auch nicht zu extrem ist. Also wenn es so ist wie irgendwie so frische Hefe, die man so im Würfel kauft, wenn du die aufmachst, und irgendwie bröselst und dann an deinen Fingern irgendwie die Finger in Gesichtnähe hast und dieses richtig frische Hefearoma. Ganz so heftig ist es hier ja zum Glück nicht, weil dann würde ich sagen, na, danke.
Also für mich ist das ganz faszinierend, weil ich dieses hefige Aroma, wenn du jetzt einen Hefeteig machst zum Beispiel, wir haben letztens hier bei uns Hefeteig gemacht, weil wir selber Zimtschnecken gemacht haben. Und das finde ich unfassbar lecker. Also da den Teig würde ich eigentlich am liebsten so roh essen, weil ich dieses Aroma so gut finde. Aber für mich persönlich im Whisky funktioniert es leider nicht so gut. Ich fühle mich ein bisschen komisch mit diesem gewissen Kellermuff. Mit dem tue ich mich ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Ich erkenne an, es ist wirklich ein toller Whisky von vorne bis hin, der auch ganz viel mitbringt und wirklich von Anfang bis zum Ende das voll durchzieht, aber er trifft nicht so ganz meine präferierte Aromen-Nuance, muss ich sagen.
Ja.
Auch nicht, wenn du Wasser hinzugibst. Ich habe jetzt Wasser hinzugegeben.
Habe ich auch schon gemacht. Idee. Dann wird er ein bisschen milder insgesamt einfacher. Ich finde, es ist ein ganz guter Schwimmer, so, aber er ändert die Aromen nicht so sehr, sondern wird einfach ein bisschen runder für mich. Aber Flo, ich verstehe total, was du sagst, und das ist ja auch in Ordnung. Ich finde das auch sehr fair von dir beschrieben, zu sagen, so objektiv verstehe ich, was daran interessant ist, aber es muss halt nicht für jeden was sein. Das ist halt das, was ich, erstens gefällt mir die Note anscheinend besser als dir, und zweitens denke ich, es ist halt wirklich ein, jetzt nicht als positiv wertend, sondern es ist ein herausragender Whisky oder ein herausstehender Whisky, der irgendwie schon sehr eigen ist. So, und das fand ich einfach schön an dem. Es ist halt nicht der 10. im Oloroso-Fass gefinischte.
Ja. Ich stelle mir ein bisschen die Frage, ob dieses Aromprofil nicht mit Rauch als Gegenpart noch spannender gewesen wäre.
Ja, das kann gut sein.
Das könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
Ja, wär ich bei dir. Zumal wir ja nachher ein PX mit Rauch noch haben. Und da funktioniert es, glaube ich, sehr, sehr gut.
Also ich finde ihn mit ein paar Tropfen Wasser erheblich genehmer, weil das Wasser für mich vor allem diese wirklich intensive Hefenote unten wegnimmt und mehr oben von der schönen Frucht übrig lässt, die mir gut gefällt. Ich finde aber auch, dass er hinten raus ein kleines bisschen scharf wird dadurch. Ein ganz kleines bisschen. Das finde ich spannend.
Ja, jetzt wo du es sagst, so ein ganz bisschen Schärfe hat er da. So ein leichtes Pritzeln, ne? Also ganz bisschen nur. Was für eine Fruchtnote ist das?
Das ist eine gute und schwierige Frage. Die habe ich mir schon die ganze Zeit gestellt.
Ja, ich mir auch. Deswegen dachte ich, ich gebe die mal ab.
Aber es ist auf keinen Fall irgendeine frische Frucht. Also es ist nichts, in keiner Weise Zitrus für mich. Und es wäre fast, es gibt auch so Früchte, irgendwie so Südfrüchte, die auch so einen gewissen Muff haben. So, was ist das? Oh Gott, jetzt werde ich gelüncht, weil ich mich mit Südfrüchten so schlecht auskenne. Aber in meinem...
Du Ethnozentrist, du kennst nur Äpfel und Birnen.
In meinem Kopf prangt die ganze Zeit die Drachenfrucht. Ist ja diese mit diesem weißen Fleisch und den schwarzen Kern. Und die hat in meiner Erinnerung, ich glaube, ich habe die sogar tatsächlich mehrfach so gegessen. Tatsächlich, also wirklich die echte Frucht. Und die hat, meine ich, so einen, die ist sehr süß, aber die hat auch so einen leichten...
Ja, allein schon durch die Textur, ne? Hat die nicht so eine leichte, dabei. Wie soll ich sagen, schwammige Textur auch?
Das ja, so vielleicht, ja, faserig eigentlich, ja, schwammig ist ja, eigentlich, ja, ja, ja. Schwammig ist ja, ein guter ja. Begriff. Doch, ja.
Ich habe gerade an Kaki gedacht und war mir dann aber nicht mehr sicher, ob das hier passt. Deswegen.
Ich glaube vom Profil nicht, aber diese wirklich etwas Frucht, aber trotzdem so ein leichter Muff dabei. Das ist schon, doch, ja. Würde ich
Kaki es ist, auch mitgehen. Woran ich gerade gedacht habe, ist so eine. Aber das. Nee, das trifft es nicht. Das trifft es nicht. Ich dachte an so eine Bratenfüllung. So alle möglichen Trockenkram, Trockenfrüchte-Kram und so.
So ein bisschen. Ja. Ich muss irgendwie so an die Aprikosenringe denken, die bei Oma das ganze Jahr auf den Schrank gewartet haben, um beim nächsten Weihnachten wieder dann irgendwie zum Einsatz zu kommen oder so. Marc, ist aber sehr spannend.
Marc geht jetzt mit allen Tricks dran. Der. Oder hast du einfach nur aus Versehen dein Glas umgekippt?
Nee, ich hab...
Riecht nach Händen.
Bei mir auch. Nach deinen Händen.
Was? Oh. Warte mal.
Aber ich denke, auf eine Sache können wir uns schon festlegen. Der ist deutlich spannender als der erste.
Das sind 4 bis 6 Welten. Also ehrlich gesagt, wenn man die beiden jetzt nebeneinander hält, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Flasche gekostet hat, aber ich würde jetzt mal so 80, 90 Euro tippen. Das ist also jetzt Preisfaktor 2 bis 3 und so viel ist auch mindestens besser in meiner Welt.
2, also ich denke solide 2 besser. Ich habe gerade noch mal einen ganz kleinen Schluck vom ersten genommen. Ich würde die blind nicht mal in eine Brennerei packen.
Nee, das glaube ich
nicht. Der erste ist viel, viel leichter, so zitrusfruchtig und so. Ganz was anderes.
Obwohl das Destillat ja eigentlich quasi identisch sein müsste, ne? Ja. Pietet, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie so eigentlich nicht jetzt irgendwie an der Mashbill rumschrauben oder so sozusagen oder an der Malzkomposition.
Ja, und dann auch noch in einem relativ ähnlichen Altersbereich. Da. Und wir kommen auch noch nicht in diese 2014er Phase, also es muss vorher gewesen sein.
Ja.
Vor der Übernahme. Ja.
Da finde ich, das ist eine interessante Frage. Meint ihr, es wird einen richtigen, also nicht einen Bruch im negativen Sinne, aber eine merkliche Veränderung geben, wenn man dann Abfüllungen hat, die nach 2014 sozusagen ins Fass gekommen sind?
Naja, wir haben einen 2022 abgefüllten 8-Jährigen als letztes heute. Das könnte also schon, oder? Ja, mit ein bisschen Glück. Kommt immer so ein bisschen.
Ja.
Kommt drauf an,
wann.
Ja, genau. weiß ich nicht. Wird man sehen. Ne? Ist halt immer die Frage, wie viel macht das Fassmanagement? Damit kann man halt, also wir sehen ja jetzt auch viel Finishes das, was Marc gleich mitgebracht hat, ist ja auch so eine Double Maturation, sonst was Geschichte. Ich denke mal, da wurde jetzt auch einfach viel von dem, in Anführungszeichen, alten Zeug nochmal aufgepeppt. und ich weiß nicht, wie sehr das, also was davon einen größeren Einfluss hat. Also ich denke schon, dass da mit auf jeden Fall alle Prozesse einmal durchgeguckt wurden, oder?
Hm.
Also das würde auch jedes Business so machen, dass irgendwie eine neue Firma
selbstverständlich
einmal über alles drüber gucken. Ja. Aber wir werden es einfach sehen.
In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit wollen wir einfach zum dritten Glas übergehen.
Wir wollen nicht nur, wir sind heiß drauf.
Oh.
Wobei wir eigentlich noch Marx Bewertung von dem zweiten jetzt noch kurz hören müssen. Weil du warst ja heiß auf das Sample. Und jetzt ist die Frage, bist du enttäuscht? Bist du abgeholt?
Ich schwank immer noch. Ich habe ja eben noch Wasser zugetan und dann nochmal probiert. Und ich muss sagen, dass ich ihn ohne Wasser besser fand, obwohl ich ihn da anfangs irgendwie doch zu stark, zu prickelnd, zu alkoholisch fand, aber vielleicht war es auch das noch gar nicht, aber obwohl ich nicht viel, es war bestimmt nur, es war nicht mal ein Teelöffel voll Wasser, den ich dazu gegeben habe, der hat ihn mir für mich einen Tick zu stark glatt gebügelt und hat das Funkige doch weggenommen.
Es freut mich aber sehr, dass du das auch so siehst, weil für mich war es ja genau das Gleiche. Wie gesagt, es hat für mich diese etwas muffigen, hefigen Aromen abgegraben und hat mehr von der Frucht oben drüber übrig gelassen. Und das ergänzt sich ja eigentlich ganz gut damit. Und ich fand es super und kann es aber gut verstehen, wenn du sagst, nee, das nimmt dem sozusagen auch das Besondere so ein bisschen.
Ja.
Stand beim Brennerei-Charakter eigentlich Funkiness?
Ja.
Sehr gut. So, ich glaube, bei Nummer 3 wurde uns einiges an Funk versprochen, Marc.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe Frank schon klopfen hören.
Frank the Fank, wann hatten wir den denn mal? Das war in irgendeiner Folge, wo Marc krank war, glaube ich. wir haben jetzt, ich lese das einmal kurz nochmal als Serviceleistung vor, den Glen Scotia Limited Release 2020 mit der Whisky Base Nummer 163124 im Glas. Jetzt, Marc, stelle ich dich auf Vollbild und du kannst es in die Kamera halten.
Ein schönem, ich muss es neben mein Gesicht halten, das ist nicht scharf, ne? Es ist einfach nicht scharf.
Nein.
Ah, da ist er. Ja.
Bitte wieder wegschalten, danke. Okay, wir haben also Verstärke.
Das nicht gemerkt.
Er hat gesagt, wegschalten.
Finished in a combination of Oloroso and PX Sherry Cask. Genau, 54,1% und ich habe die Umverpackung schon weggeschmissen, aber der ist wahrscheinlich auch wieder, ja, non-gefiltert. Hier steht nichts von Natural Color.
Aber steht auf der Rückseite mit Zuckercouleur. Beim 10er steht auf dem Backlabel nicht mit Zuckercouleur.
Nee.
Dann würde ich dafür
ausgehen. Na, dann hat das nicht.
Ja. Okay. Ansonsten kann ja jemand, ich habe ja gerade die Whiskey Base gesagt.
Aber es kann Fass Sedimente enthalten, steht hier mit drin. Aber das steht wahrscheinlich auch auf allen Flaschen, habe ich selten. Ja. Egal. Ja, und jetzt Funk. Ich habe den einfach so mal blind gekauft. Ist jetzt auch schon, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, gut leer. Es ist, aber auch schon irgendwie 2 Jahre bei mir im Schrank stehen. Mal Zeit, dass der leer wird. Der wäre sonst auch mit in die Bottle Kill Sendung gekommen. Da war ich aber nicht mit dabei.
Ich bin übrigens jetzt gespannt, was bei euch bei den Geruchsnuancen bei der Nase mit durchkommt. Weil Frank ist mit mir jetzt schon über die 7 Berge. Also was ich jetzt schon
Okay, also pass auf, ich fange mal an, denn ich finde den auch ziemlich interessant. Er führt mich nämlich ein wenig zurück zum ersten. Ja. Ich habe viel mehr Frucht, ich habe viel mehr Orange, aber über diese Orange, da ist noch was anderes bei. Und ich drücke es jetzt mal so aus, es ist nicht hundertprozentig treffend, aber bei Tasting Notes und so, man muss den Leuten ja auch was bieten. Ich sag mal, über diese Orange und Pfirsichringe und sowas wurden so Paprika-Chips ungarisch-Style gekrümelt oder sowas. Irgendwie sowas ist da mit drin.
Oh, du bist sehr gnädig. Ich hab ein anderes Bild.
Ja, dann, bitte.
Also in meinem Kopf und in meiner Nase ist das, also ist es das Bild sozusagen, wenn man sich das jetzt wirklich vorstellt, ist es zu intensiv. Aber also man muss sich das vorstellen, als ob das sehr weit weg wäre. Aber für mich ist das so ein bisschen so ein Stapel Haribo Lakritzschnecken, die auf einem schwelenden Autoreifen liegen. Also es hat so ein bisschen so ein bisschen schweliges Gummi oder so Bremsenabrieb. Und da kommt noch so ein bisschen Süßholz-Lakritz mit zu. Es ist nicht schreiend intensiv, aber diese, oder so ein bisschen so alte Elektrogeräte oder so, irgendwie sowas.
Liebe Brennerei Glen Scotia, hier können Sie sich melden, wenn Sie Geschmacksprofile auf Ihren Flaschen ergänzen möchten.
Also bei dem Lakritz-Süßholz so, da gehe ich auf jeden Fall noch mit. Bei Bremsenabrieb und alten DDR-Radios bin ich raus.
Es ändert mich. Es kommt stark darauf an, für mich, wie viel und wo man riecht. Aber er hat so eine ganz stark, weißt du, so ein. Bei mir brennt so ein, oder ich habe so eingebrannt, so ein Bild im Kopf, oder besser gesagt, eigentlich ein Geruch. Wenn du in der Küche so ein Küchengerät hast, das wirklich, wirklich lange in dieser Küche steht, ja, ja. So 30 Jahre oder so, und dann kommt da das Mehl rein und was weiß ich, und dann machst du den mal wieder an, weißt du, und dann geht dieser Elektromotor los und dann kommt da so ein gewisser Geruch raus. Und den, genau so ein Geruch, den habe ich da oben drüber, über den Orangen und den Pfirsichringen, die du da
weißt hast. Weißt du was, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy und ein bisschen Einbildung und da kommt vieles zusammen, aber weil, du hast das vor ein paar Tastings, also vor ein paar Streams mal gesagt, dieses nicht nur weit weg und links, rechts, sondern auch hoch und runter am Glas riechen. Und ich habe, wenn ich mit der Nase quasi die obere Kante vom Glas berühre und rieche, dann habe ich so diese gezuckerte Orange und sowas. Und wenn ich dann mit der Nase runtergehe, fast, dass die Nase den unteren Glasrand fast berührt. Dann habe ich diese, ich nenne das jetzt mal Motoren, Diesel, Elektrogeräte, Gummi, da komme ich auf einmal ein bisschen mehr mit.
Das okay, das beruhigt mich ja. Das beruhigt mich ja, weil das auch tatsächlich genau die Stelle ist, an der, also ich habe das Glas auch so mit der Nase kurz über dem Rand und da bin ich dann genau, schön, dass du es gesagt hast, vielen Dank. Ich habe es dann bewusst einmal ausprobiert, den oberen Rand zu nehmen und es funktioniert, ja, dann bin ich ganz bei dir. Dann bist du viel mehr in dem, im Bereich von süßen Früchten. Aber das kannst du dir an dem Glas wirklich hervorragend aussuchen.
Und Marc, wie stehen Sie dazu? Hast du ein eckiges Glas und alles ist anders?
Nee, also das... Vielleicht liegt es daran, dass ich die Flasche gekauft habe, aber ich habe diese Motoren Aromen nicht. Für mich ist der ja süß. Wirklich diese zuckrige Süße.
Ja. Motoren habe ich auch weniger bei Fahrradschlauch. Würde ich eher mitgehen.
Also ich finde das irgendwie, der hat irgendwas, was ich nicht so richtig beschreiben kann, irgendwie, oder was ganz, ganz, ganz stark Vanilliges, aber irgendwas so was Spitzes ist da noch mit drin, was so. Also, ja.
Wer mariniert seinen Fahrradschlauch nicht in Vanillezucker, bevor man ihn aufs Fahrrad zieht? Wollen wir ihn probieren? Mhm. Auf euch alle, schönes Wochenende. Slanche.
Slanche.
Oh Gott, das hat mich verschluckt.
Ah, danke. Einer muss es ja testen.
Es tut mir leid. Der schmeckt einfach, als ob man an so einem alten Küchenmixer leckt.
Aber nicht anschalten dabei.
Nee, nicht an dem Ende, das sich dreht, sondern an dem Motorende. Also an dem Handteil.
Wer macht das nicht? Also, nee, für mich. Da kriegst du Ladenverbot, wenn du am Fahrradladen an den Schläuchen leckst. Aber da wär ich. Also, für mich hat dann sehr viel Fahrradschlauch.
Ich finde das witzig. Ich finde das schön. Ich kann mich da so richtig drüber amüsieren, weil ich hoffe, dass es da draußen keiner falsch versteht, weil das klingt jetzt, als ob das vielleicht total grausig wäre oder so. Ist es aber überhaupt nicht. Aber es ist wirklich ein spezielles Whisky-Erlebnis. Also manchmal hat man ja solche Erlebnisse, die brennen sich so tief ins Gedächtnis ein, wie das Streichholz, das wir mal auf der Hanse Spirit hatten und solche Sachen.
War direkt, habe ich auch gerade dran gedacht.
Solche eindrücklichen Erlebnisse hat man manchmal. Das spielt nicht ganz in der Liga für mich so, also es ist nicht so überwältigend eindeutig, aber es ist schon sehr abgefahren. Und das muss man, glaube ich, wirklich mögen. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr, sehr cool. Ich finde den vorher, fand ich besser, weil der für mich mehr Frucht hat. Der hat mehr zum Entdecken. Aber vom Verrücktheitserlebnis ist der schon ein besonderes Kind.
Ich würde mal sagen, weil alle sind ja jetzt gespannt auf Marks Eindrücke. Ne, darauf warten alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann soll man Werbung machen. Oder? Wenn alle auf was warten und dranbleiben, soll man die Werbung machen. Deswegen bauen wir die Werbung kurz ein. Ihr seht es unten. Es ist verrückt, aber wir haben im Voraus geplant, weil es dieses Mal nicht anders ging. Wir machen am 17.03., also quasi heute ist ja der 17.02., in 1, 2, 3, 4 Wochen ganz genau, am Freitagabend 20 Uhr, so wie sonst auch, machen wir ein Distillery Vertical Live Tasting, Blind Tasting auch noch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dabei sein. Ich habe die Sets in meinen Online-Shop bestellt, dramway.de. Kosten knappe 25 Euro für 4 Whiskys, 2 CL. Durchschnittlicher Flaschenpreis über 80 Euro. 4 sehr coole Whiskys, 3 coole Whiskys und noch ein anderer. Nee. Von einer schottischen Brennerei. Und Wir raten gemeinsam. Ich bin der Einzige, der es weiß. Das heißt, Marc und Flo werden wieder gequält. Ihr könnt mitraten, live im Chat oder wenn ihr an dem Tag nicht könnt, später als Video. Guckt doch mal auf dramway.de vorbei. Das wird ein Riesenspaß. Ihr kriegt noch eine Tasting-Unterlage von Finn designed im Dramway-Style mit dazu. Ihr kriegt schöne kleine Fläschchen. Also, das ist es. Werbebreak over.
Ende. Marc. Werbung, Marc. Ende.
Werbung,
oh.
Ende.
Oh, Werbung, Ende.
Was sagst du denn zu dem, den du ins Rennen geschickt hast?
Achso, ich dachte, wir gehen jetzt zum vierten, weil das war die. Achso. Ja, ich finde ihn. Okay. Also nicht so schlimm. Vielleicht ist es auch so, man will die in Schutz nehmen, die man selber irgendwie bei sich im Regal hat. Aber in der Whisky Base wird er auch total niedergemacht. Der ist halt auf dem Schulhof gemobbt und so.
Ich finde ehrlich gesagt, dass das nicht unbedingt verdient ist, weil von der Basis her ist es ein absolut einwandfreier Whisky. Es ist keine Fehlnote. Ich glaube, er soll so.
Ja. Also ich finde den auch irgendwie funky. Also ich finde den schon okay, ist ganz toll und ich würde mir jetzt auch keine neue Flasche davon kaufen. Das muss nicht sein. Obwohl er im Preis, na gut, nein.
Nee. Was kostet er denn ungefähr?
55 Euro oder so, 60 Euro.
Schon fair, ne?
Finde ich absolut fair. Ich muss auch sagen, ich finde den, das eigenartige Aroma ausgeklammert, finde ich ihn vom. Er ist sehr harmonisch ansonsten eigentlich, oder? Also der Amontillado hatte mehr hin und her, hatte ein bisschen mehr Abwechslung. Der läuft doch sehr auf dieser Schiene durch und zeigt seinen Fahrradschlauch, Küchenmixer voller Freude.
Ein sehr runder Fahrradschlauch.
Es ist ein sehr runder Fahrradschlauch.
Und viel Laufruhe, ist keine Acht drin, viel Laufruhe. Mit dabei. Wollen wir zum letzten übergehen?
Sehr gerne, ich bin gespannt. Ich lasse mir vorher noch ein bisschen was im Glas.
Ja, ich habe von allen auch noch was im Glas für eine Abschlussrunde. Der letzte kommt wieder von mir. Ihr seht ihn hier, ihr kennt ihn alle. Er war in aller Munde, nein, Quatsch. Der letzte Campbelltown Malts Festival haben wir uns einfach nochmal rausgesucht. 8 Jahre Peated PX und er hat 56,5 Volt. Kam, glaube ich, für stabile 79 Euro oder so auf den Markt. Was für einen 8-Jährigen vielleicht nicht gerade günstig ist. Es ist immer noch das aktuelle 10 Euro pro Jahr Ding so ein bisschen, ne? Aber für eine Festivalabfüllung, finde ich, ist es noch okay.
Tja, ich kann sagen, ich bleibe meinem Trend heute Abend mit den, ich meine, bei mir läuft das ja schon jetzt ein bisschen länger, dass ich immer mit den Nosing Notes und sowas immer ein bisschen off bin im Großen und Ganzen, aber nee, ich lasse euch erstmal machen und dann gebe ich meinen allerersten Eindruck vom das erste Mal Nase ans Glas. Ja, ich glaube, Malte weiß schon, was ich meine. Das wird, ihr werdet euch freuen.
Ach egal, Monetarisierung hin oder her, nein Gott. Scheiße! Es liegt mir. Oh, ich hasse sowas. Es ist so eine ganz klare Note.
Ja. Die ich kann dir auch verraten, welche.
Dann tu es bitte einfach.
Deutschländer Würstchen. Wenn du frischen Würstchenglas aufmachst, dieser Geruch vom Würstchenwasser. Ja. Genau, also das ist
Maika Deutschländer. Die sind knackig wie Wiener. Aber egal. Diese Werbung triggert mich bis heute. ein bisschen. Aber in meinem Glas sind keine Würstchen, da ist nur Würstchenwasser, aber da hat irgendeine kranke Sau Schwarzwälder Schinken reingelegt.
Ja. Ich sehe, wir schwimmen auf einer Welle.
In einem Würstchenglas, würde ich sagen.
In einem Würstchenglas schwimmen wir.
Oh Mann. Ja, aber je mehr ich dran rieche, umso mehr wird er würziger und rauchiger. Ja. Ach, was mich wundert. Shit.
Ja, stimmt.
Ja, ja. Pietet PX. Aber von dem PX-Teil habe ich in der Nase nix.
Schwierig, ne?
P-Nix habe ich da.
Ich wäre bemüht, tatsächlich die Nelke, die Marc zu Anfang zum Besten gegeben hat, nochmal vorzuholen. Also die könnte ich mir auch ein bisschen vorstellen, dass die da so mitschwingt.
So Brühwürfel. So ein bisschen so dieses Umami,
ja.
Wo Nelke ja irgendwo auch unterwegs ist. Ne? Hm? Ja, verstehe ich.
Der Schiffsdiesel kommt aber nicht durch, oder? Also.
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe den lange nicht mehr getrunken. Aber ich habe so einen Hint und könnte mir vorstellen, dass der im Geschmack kommt.
Mhm.
Und Ralf schreibt gerade, um das mal, er hat Gymsha Sapervi Casks im Glas und würde lieber Würstchenwasser-Aroma in der Nase haben. Er spricht in Zungen. Ich weiß nicht, was das sagt. Also, Gymsha Sapervi Casks. Na gut. Er wird uns gleich erleuchten. Wollen wir probieren?
Ich bin sehr gespannt. Ja, bitte unbedingt.
Ein letztes Mal auf alle, die zuschauen, genau. Stange.
Und alle, die dabei sind.
Wir müssen Schluss machen, das erste Licht ist aus.
Okay. Ich würde sagen, also für mich ist der zumindest von den letzten dreien jetzt den Zehner anbietet, mal rausgenommen, ist das für mich heute Abend der klassischste Scotch. Also wenn du jetzt blind irgendeine Flasche auf der Welt an Scotch aus dem Schrank nimmst, würde ich den sozusagen am ehesten in die gleiche Kategorie stecken, weil der für mich am wenigsten Funk im weitesten oder engeren Sinne mitbringt.
Ja. Bin ich ganz bei dir und ich finde, die PX-Fässer kommen im Geschmack, aber
ja.
Also die sind definitiv, ist da ein süßes Sherry-Fass am Anfang im Spiel. Marc, merkst du den Rauch?
Oh ja.
Ist aber nicht so speckig, wie ich am Anfang gedacht habe. Ich denke eher so ein bisschen so an so ein entweder Holzfeuer oder so, sogar bis hin zum Räucherstäbchen.
Ja, Holz, also Räucherstäbchen, weniger Holzfeuer am Strand oder so, definitiv.
Was wir jetzt noch gar nicht zum Besten gegeben haben, und das war ja, kam ja in den Tasting Notes eigentlich ganz besonders prominent raus, maritime Noten, maritime Aromen. Da wäre ich bei anderen Destillerien viel weiter mit dabei, wenn ich so an Oben denke zum Beispiel oder so. Oder Tabamori. An Talisca. Ja.
Ja. Nee, auch gar nicht.
Oh. Ich hatte neulich mal wieder einen Old Pulteney im Glas. Der ist auch unheimlich maritim. Zitronig. Tschüss.
Ralf schreibt gerade, dass er an seinem Sample verzweifelt ist, aufgibt und das Sample fürs nächste Mal zurück in die Flasche schüttet.
Und das nächste Mal ist 2439. Ich gehe jetzt nochmal zum dritten zurück, denn eine Sache finde ich sehr, fand ich gerade sehr gut, die du gesagt hast. Das ist der, und das finde ich auch irgendwie also als so eine kleine Einleitung in Richtung Fazit schon ganz cool, dass der vierte jetzt am ehesten ein klassischer Whisky sei. Finde ich ganz, also das bezeichnet ja schon, dass Glen Scotia schon was Besonderes hat. Ja. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal zum dritten zurück.
Sahne Karamell.
Der dritte. Mhm. In der Nase, ja.
Aber was ist mit dem ersten? Ist das nicht auch klassisch? Scotch?
Ja, den habe ich deswegen, den habe ich deswegen rausgenommen.
Ach so, okay,
schön. Aus der Betrachtung. Also ich meinte vor allem im Vergleich zum zweiten und zum dritten.
Ja.
Da ist der Unterschied deutlich.
Der erste geht auch total unter. Jetzt. Der hat, also wie soll er auch? Er hat 15% weniger als die anderen so, ne? Aber wie soll er da auch mithalten? Fazit zum Peated PX. Wie findet ihr den?
Für mich muss ich sagen, mir gefällt er heute Abend am besten. Ich finde ihn wirklich, wirklich lecker. Ich finde es spannend, dass er in der Nase so diesen wirklich intensiven Rauch hat, der nicht so doll rauskommt, wie ich es erwartet hätte. Und er ist fruchtig, er ist rund, er ist lecker, er hat keinen Funk und nimmt mich heute Abend am meisten mit.
Ja. Ich glaube, das kann ich unterstreichen.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Funkigkeit von 2 und 3 jetzt gerade irgendwie die Nummer 4 so ein bisschen sogar überlagern bei mir. Und ich erstmal irgendwie ein Brot essen muss oder sonst irgendwas, oder einen Kaffee trinken, um hier geschmacksmäßig mal wieder das alles zu nivellieren. Das ist ja, boah.
Ich finde, der vierte macht es eigentlich ganz gut, dass er sich gegen die anderen beiden durchsetzt. Mhm. Und ich hatte auch, als ich zum dritten jetzt gerade zurückgegangen bin, und deswegen habe ich das so als Kommentar eingeworfen, der hat für mich insbesondere das Geruchsprofil. Im Geschmack hatte sich nicht so viel getan, aber das Geruchsprofil erheblich verändert. Weil meine erste Assoziation nicht mehr dieser Küchenmixer-Fahrradschlauch war, sondern tatsächlich Sahnekaramell. Und zwar richtig prägnant Sahnekaramell. Das war leider beim zweiten Riechen schon wieder weg. Und wie gesagt, auf den Geschmack hat sich es auch nicht ausgewirkt, aber die erste Assoziation hat sich mit dem Rauch, den man dann so in Mund und Nase hat, vom vierten, hat sich das doch deutlich verändert.
Ja, mit dem vierten kann man sich aufs Sofa setzen und zurücklehnen. Und 2 und 3, also besonders 2, das sind so komplexe Dinger, mit denen muss man, oder zumindest 2 auf jeden Fall, mit denen muss man sich echt auseinandersetzen oder kann man sich lange auseinandersetzen und ja, viel mit dran arbeiten. Und der vierte ist jetzt echt so, boah, ich lehne mich zurück und genieße einfach.
Ja, so ein Absacker, ne?
Ja.
Im besten Sinne.
Ja, der ist, also gefällt mir auch. Ja, gefällt mir echt gut.
Ja, Glen Scotia macht bei dir, ne? Vieles anders. Der
Peated. Vieles anders, ja. Wie gesagt, also den 10er Peated fand ich super. Der ist richtig gut.
Wir machen gerade Tommy Gottschalk wieder Konkurrenz und alle Ehre. Beides gleichzeitig. Fazitrunde. Soll ich anfangen oder habt ihr direkt was?
Ich habe was, aber du kannst ruhig anfangen.
Gut, ich fange an. Also, Glen Scotia, finde ich, ist wirklich eine herausragende Brennerei, in dem Sinne, dass sie ein wirklich eigenes Geschmacksprofil hat. Und es ist so ein bisschen ein Chamäleon. Also sie kann das hellfruchtige Zitrus, sie kann diese schweren Aromen, dieser Ledertasche, Wildlederzeug ist ganz weird und so. Und das finde ich total spannend. Ich finde das sehr sympathisch. Ich meine, es ist auch mit Loch Lomond in einer Verbindung zu stehen und so, finde ich auch cool. Sind beides Brennereien, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich jetzt einfach auf die nächste Campbelltown Malts Festival Abfüllung. Wird da definitiv, ohne zu probieren, direkt mir eine Flasche holen. Das ist ganz sicher. Es sei denn, die kostet jetzt auf einmal 200 Euro, wovon ich aber nicht ausgehe. Ich hoffe mal, dass sie die 89 Euro nicht überschreitet. Gucken wir mal. Sage ich jetzt mal, dann können wir später drauf zu sprechen kommen. Ja, mir hat super viel Spaß gebracht. Danke, Marc, für den funky Whisky des Abends. So viel ist ganz sicher. ich denke, 2, 3 und 4 kämpfen einfach nach Lust und Laune, nach Zeit, nach Intensität. Da habe ich keinen, der raussticht. Der Erste hat in den Abend eingelitten. So. das ist auch in Ordnung. Als Whisky in Ordnung würde ich jetzt nicht als große Empfehlung. Ja, würde ich jetzt nicht als große Empfehlung raushauen. So, und dann würde ich sagen, von meiner Seite auf Wiedersehen. Genießt das Wochenende. Wir sehen uns in Videoform ja bald wieder und in 2 Wochen nochmal bei einer Folge We Talk Malts. Und jetzt blende ich nochmal das Banner ein, wenn ihr Zeit und Lust habt, am 17.03. Verkostet doch gemeinsam mit uns mit. Das wird nämlich super, super, super cool.
Wir nutzen Malte nämlich, wie nennt man das, den Game Master müssen wir schlagen. Und
auf jeden Fall.
Wir das schaffen. Beim letzten Mal haben wir es nicht, also na gut, das ist auch super schwer, aber ja, Glen Torrent.
Wir brauchen eure Hilfe auf jeden Fall. So viel
steht fest,
haben wir ja gezeigt.
Ich sag auch noch was, das steht auch nicht auf der Internetseite. Wir machen es natürlich so, dass sollte jemand die Brennerei erraten, ist natürlich ein kleines Goodie für den Gewinner, die Gewinnerin gibt. Das ist ja selbstverständlich. So, jetzt aber auf Wiedersehen von mir. Marc, deine weisen Abschlussworte.
Oh, ja, ich kann mich dann zum größten Teil einfach nur anschließen. Wenn ich einen Gewinner, will ich gar nicht sagen, aber einen Whisky des Abends, des Tages, des Abends benennen sollte, wäre das die 2 oder die 4. Einfach weil, gut, die Nummer 3, die finde ich auch okay, kenne ich aber schon. Aber ich habe noch ein bisschen was von der 4, den werde ich, glaube ich, später nochmal weiter trinken. Den Seasonal Release 2022, das war der zweite, ne? Den habe ich jetzt richtig benannt, ja.
Ja.
Finde ich unheimlich spannend. Ich bin aber noch im Überlegen, ob ich mir davon nochmal eine Flasche kaufe oder ob ich dich einfach besuchen komme und den dann nochmal probiere. Aber das ist wirklich so ein Ding, das würde ich irgendwie keinem, ist auch blöd, ne, fortgeschrittenen Whisky und Anfänger, aber es ist wirklich was, wo man, oder auf dem man lange kauen kann, was man lange, finde ich spannend. Ich finde, ich finde Glen Scotia sowieso sehr toll, sehr, sehr spannend, weil ich da die rauchigen Whiskys mag. Und das ist ja schon mal etwas, was sonst nicht der Fall ist. Außer bei Kilkerran.
Besonders genug.
Und bei okay. Naja. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch einfach ein wundervolles Wochenende. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss.
Sag ich jetzt auch noch was zum Abschied? Ja.
Ja.
Ja, noch ein bisschen. Ja. Also, ich glaube, man hat es ganz deutlich gemerkt. Mich hat der Vierte heute Abend auf jeden Fall persönlich mit Abstand am meisten abgeholt. Dann für mich die klare Nummer 2, auch nicht mit so großem Abstand, wie man vielleicht meinen könnte, der Amontillado. Tatsächlich, die 3 hat mich hat mich nicht ganz so abgeholt, obwohl ich sagen muss, also für das, was er kostet und für das, was er liefert, wenn man was ganz Besonderes erleben möchte und auch wirklich was Außergewöhnliches im Schrank haben möchte, ist er sicherlich eine gute Wahl. Es ist halt nicht so ein Alltags-Scotch-Geschmacksprofil. Ne? Das muss man für sich aus meiner Sicht entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Ich muss insgesamt sagen, ich tue mich bis heute schwer mit Glen Scotia. Also so gern, also zum Beispiel in eigentlich alles, was ich von Loch Lomond in den letzten Jahren probiert habe, da könnte ich mich so blind rein verlieben. Mit Glen Scotia ist es für mich immer etwas schwierig. Es ist immer leider ein bisschen schwierig und ich tue mich damit bis heute schwer. Wobei der PX heute Abend auf jeden Fall viel Gutes für mich getan hat und ich mich darauf freue, da auch mal wieder reinzuschmecken. Insofern freue ich mich drauf, auch weiterhin die Chance zu haben, fröhlich Glen's Scotia zu probieren. Insbesondere, da ihr ja so große Freunde davon seid, dass man ab und zu mal wieder ein Gläschen schnabulieren kann. Und ich werde mich wahrscheinlich aber vermehrt doch woanders umgucken, um meinen Schrank dann zu füllen. Ich hatte trotzdem sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die edlen Spender dieser wunderbaren Schnäpse. Und dann wünsche ich euch allen ein wunderbares Wochenende. Und bis zum nächsten Mal.